Herzlich willkommen zum Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen beim Freien Senderkombinat heute am Mittwoch.
Wir begrüßen im Studio Gössel. Guten Tag, Gössel.
Hallo, Leute.
Dein Mikrofon scheint auch zu gehen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, was du gerade wegklickst. Keine Ahnung, wollen wir das mal kurz vorlesen? Also wir werden uns heute, wie wir es am Montag schon angekündigt hatten, jetzt scheint ja, oder? Nee. Das Mikro auch zu funktionieren? Nein. Wir werden uns heute unterhalten über die Situation in der Türkei und wie wir das zu beurteilen haben. Unter anderem, ob sowas wirklich angemessen ist, wie neulich über den Verteiler ging hier in Hamburg. Park Fiction, wir sind Gezi Park.
Ja, du möchtest, dass ich das jetzt vorlese,
oder was ist dein Plan? Du sitzt ja näher dran.
Ja, ne? Gut. Wir haben hier einen Artikel.
Ich würde sagen, ab da.
Wir haben hier einen Artikel im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen zu finden mit der Überschrift Ein Taxifahrer in Istanbul. Früher hätten sie mit Patronen geschossen. Und ich fange mal mit der Einleitung an hier. Den Kern der Proteste gegen die Regierung Erdogan bilden heute Leute aus der gebildeten, säkularen, städtischen Mittel- und Oberschicht. Zwar schließen sich mit jedem neuen Tag immer mehr Türken ihnen an, doch jene, die eher in einfachen Verhältnissen leben, bleiben zögerlich. Dem Taxifahrer Mustafa, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung sehen will, begegne ich auf dem Weg durch die Stadt. Er wurde 1968 geboren und hat bisher bei keiner einzigen Demonstration mitgemacht. Reicht uns die Einleitung oder soll ich nochmal weiterlegen?
Also mir kam es ja auf den ersten Absatz.
Ah, gut, gut. Dann wird ihr der Taxifahrer gefragt, was denken Sie von Tayyip Erdogan und den Protesten? Ich, sagt er daraufhin, ich denke gar nichts. Gar nichts? Wird dann nachgehakt. Nein, das stimmt nicht, antwortet er. Ich denke natürlich doch etwas. Vor 11 Jahren, bevor Erdogan an die Spitze der Regierung gewählt worden ist, war alles anders in der Türkei. Es gab keine politischen Zeitungen und keinen Frieden mit den Kurden. Man durfte nicht einmal sagen, dass man Kurde ist oder Alevit. Ich bin Kurde. Ich stamme aus dem Osten der Türkei. Ich weiß also, wovon ich rede. Und jetzt gibt es den Friedensprozess mit der PKK. Ich kann sagen, dass ich Kurde bin und es gibt sogar alevitische Programme im Fernsehen. Die Regierung arbeitet also gut. Trotzdem, das muss auch gesagt werden, haben die Demonstranten recht. Jede der Gruppen, die jetzt auf der Straße sind, haben gute Gründe dafür. Die Künstler wegen des Abrisses ihres Emek-Kinos, wo statt des Kinos eine Shopping-Mall hin soll, und wegen der Vernichtung des Gezi-Parks, wo Erdogan ebenfalls ein Einkaufszentrum bauen will. Für die Aleviten wiederum sind im Recht, weil Erdogan für die neue Bosporus-Brücke, die er bauen wird, ausgerechnet den Namen Yavuz Sultan Selim Brücke ausgewählt hat. Also den Namen von Sultan Selim dem I., der vor 500 Jahren das größte Massaker unter den Aleviten angerichtet hat, das es jemals in deren Geschichte gab. Und die Kurden haben sowieso alle möglichen guten Gründe, gegen die Regierung zu demonstrieren. Für mich ist Erdogan ein Fistakçi, spricht man das so aus? So nennt man Leute in der Türkei, die jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um sich zu bereichern. Trotzdem ist eine AKP die allerbeste seine AKP die allerbeste Regierungspartei, die wir jemals hatten. Wäre die kemalistische Oppositionspartei CHP an die Macht gekommen, gäbe es mit den Kurden immer noch Krieg.
Ja, das vielleicht erstmal einleiten und dann vielleicht gleich mal ein solides Kontra von Gössel, keine Ahnung, was jetzt kommt.
Also was eine Kontra dagegen? Also das ist natürlich eine von denen wahrscheinlich temkinli davrananlar, also temkinli davranmak, also ein bisschen vorsichtig auf die Geschehnisse zu reagieren. Also das ist die mehrheitliche Position vielleicht der kurdischen Seite. Das war am Anfang der Fall. So. Und das war auch berechtigt sozusagen, weil die erste Reaktion von BDP-Vorsitzender Demirtas war, also wir wollen nicht irgendwie mit Nationalisten, Rassisten, mit Fahnen und so weiter zusammen sein. Aus mehreren Gründen, also das passt überhaupt nicht, wie das geht nicht. Da war damit eine Zurückhaltung angesagt, was von Linken, also von anderen restlichen Linken eher erwünscht war. Also wenn sie die Dynamik ihre Bewegung sozusagen auf die Straße bringen würden, würde natürlich zum einen dazu dienen, dass die Rebellierende ein bisschen Erfahrung sammeln, so. Zum anderen würde natürlich den Widerstand also viel mehr beleben und ja, einen starken Charakter geben. Aber die haben, naja, das ist eine Hauptdiskussion, sage ich mal, auch unter den Linken. Er scheint diese Position zu haben. Also er scheint die Position zu haben, der sich an Debitas-Orientierung orientiert, beziehungsweise Ansagen orientiert. Aber das ist eine von vielen Meinungen sozusagen. Also,
wessen Ansagen sind das? Kannst du das einmal erklären?
Das ist Demirtas, also von BDP, Barış ve Demokrasi Partisi, also Partei für Demokratie und Frieden. Das ist die sogenannte pro-kurdische Partei, die über so 22, übrigens der Sırrı Süreyya, das ist die Symbolfigur der der sozusagen diesen Kran gestoppt hatte. Das war ja sozusagen eine Mut zeigende Umgang, sage ich mal so. Aha, also da kann man stoppen. Also er hat tatsächlich sich vor den Kran gestellt und die Entwurzelung der Bäume gestoppt. Und daraufhin war dann massive Unterstützung gleich vor Ort in Gezi Park. Und Sırrı Süreyya, der kommt, also er ist von der Partei als unabhängiger Kandidat gewählt gewesen, aber gehören irgendwie zusammen. Und er ist auch der Abgeordnete, also er ist der Abgeordnete von dieser Gegend, neben Sebahat Tuncel. Also insofern ist es eigentlich den ersten Funk, sage ich mal so öffentlich, hat ja Sırrı Süreyya. Das ist eigentlich der Symbolfigur dieser Widerstand. Er hat das angestachelt, wie man das auch so.
Wie ist denn deine grundsätzliche Beurteilung dessen, was da gerade in Istanbul vor sich geht?
Also mit den grundsätzlichen Beurteilungen muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Also seit dem Aufstand, sage ich mal, oder wie man auf Englisch Riot sagt, oder hier Rebellion, also mit grundsätzlichen Einschätzungen und Analyse und so weiter, das überfordert mich. Also übrigens, alle Menschen sind irgendwie überfordert, weil etwas explodiert ist, womit niemand gerechnet hat. So. Deshalb ist das... Deshalb beobachte ich, würde auch heute einfach mehr, also keine großartige Meta-Ebene oder auf theoretische Ebene Analysen oder sowas, sondern es ist einfach eine subjektive Sicht, wie wir dann wie ich aus der Entfernung beobachte. Also hauptsächlich dient dazu Facebook, sage ich mal so. Das ist die am meisten verlässlichste Quelle, also beziehungsweise Quelle, wo man mitkriegt, wo was abläuft. Die türkische Presse, die Mehrheit, also die türkische Presse ist mehr oder weniger in den Händen von Erdogan oder AKP. Die haben einfach Ängste. Es gibt ganz wenige Sendungen, also Fernsehsendungen. Den einen wollten sie verbieten, Hayat, haben sie wieder zurückgenommen. Und dann gibt es Image TV, der auch so den bunten Leben, die Marginale und Çapulcular ein bisschen repräsentiert. Dann hatten die Gezi Park-Leute auch eine TV, Çapulcu-TV gegründet, und das waren die Quellen. Und dann gibt es die Taksim-Solidarität, also wir sind mehr dabei zu beobachten, zu gucken und dann auch je nachdem, wie wir uns dann identifizieren, uns solidarisch zu verhalten. Also mit Analysen und so weiter habe ich ja so viele gelesen von alles möglichen Seiten, aber das ist wie eine, es ist so eine starke Flut, der entweder ist man da drin oder man beobachtet, die AKP-Le beobachteten bis vor kurzem und alle sind irgendwie drin, aber es ist noch irgendwie zu früh, würde ich mal sagen. Man kann natürlich ein paar Sachen sagen, also über den Charakter, also eine grundsätzliche Analyse, da werde ich vorsichtig sein, erstmal.
Ja gut, nur als Quelle kann man in diesem Fall auch Elalem die Website nennen. Elalem.wordpress.com. Das ist ein Blog von zwei Ethnologie-Forschern. Und dort sind zum Beispiel 24 Berichte aus dem Gezi-Park zu drei Fragen zu beobachten. Und sie haben diesen Blog als zusätzliche Informationsquelle gestartet, wo sie eigentlich die Informationen, die über Facebook zum Beispiel ja sehr zahlreich und unübersichtlich ankommen, in längeren und vor allem detaillierteren Auseinandersetzungen zusammenfassen wollen. Hm.
Das ist ein Bericht sozusagen auch direkt aus Gezi Park oder ja? Ja, davon gibt es ja viele. Also wenn es nur um den Park, Gezi Park gehen, da kann man dazu natürlich
nicht nur um den Gezi Park, sondern um die ganze Bewegung.
Und ja, also ich meinte eben auch mit der ganzen Bewegung und was hat das auf sich, was kann das, also was Gezi Park betrifft, also was die Leute vor Ort betrifft, also was ihre Beweggrund war und wer vor Ort war, wer da gesprochen hat und so weiter, darüber kann man natürlich auch viel sagen, weil die haben ja mitgekriegt. Also die haben immer live auch über Chapulje TV Sendungen gemacht, 24 Stunden. Und es gibt inzwischen auch ziemlich viele Aufnahmen und da kann man schon was sagen.
Kann man nicht, wenn du jetzt sagst, dass es zu früh, das zu analysieren oder in politischen Begriffen zu erfassen. Ich würde ja zu jedem Zeitpunkt einer solchen Bewegung das trotzdem immer versuchen wollen. Und zwar natürlich mit dem Luxus, dort in der großen Distanz dazu mich zu bewegen. Das ist für die Leute, die da mittendrin sind und möglicherweise direkt im Tränengas stehen, natürlich erstmal eine ganz andere Situation. Aber ich würde trotzdem sagen, hier geht es ja darum, in den Charakter eines solchen Moves zu bestimmen und dann auch also zu definieren und dann auch möglicherweise in eine emanzipatorische Richtung. Also das ist ja das, was eine Linke dann immer wollen würde. Und dazu müsste sich ja dann angeguckt werden, welche politischen Kräfte sind da unterwegs. Und da fällt die große Heterogenität auf, also wirklich eine allumfassende Heterogenität, was die Definition, wie sie ja oft angewendet wird, nach Ethnien angeht, nach Religionen angeht, aber auch nach politischen Strömungen angeht und nach sozialen Klassen angeht, nach sozialen Schichten angeht und so weiter, nach Alter, Altersgruppen und so. Und da lassen sich ja schon bestimmte Merkmale feststellen. Es sind mehrheitlich...
Das stimmt, das ist ja kein... Ja, klar.
Mehrheitlich junge Leute, also relativ junge Leute, wird aber durchaus ergänzt auch durch Gewerkschaften und Streiks. Das heißt, da kommen auch Ältere über solche Kanäle dazu. Dann lesen wir in dem Bericht hier zum Beispiel Vater und Tochter. Ne? Der Vater ist derjenige, der dieses Interview gegeben hat, aus dem wir zitiert haben. Die Tochter ist auf dem Platz, er selber geht da nicht hin. Ist festzustellen, dass es viele... eben neben der Mehrheitsbevölkerung eben kurdische oder alevitische, also jeweils religiös oder ethnisch dann nochmal betrachtet, da eben auch sehr gemischt ist. Dann ist festzustellen, dass viele traditionslinke Gruppen dabei sind, die eigentlich ja mit der sozialen Schicht der Oberschichtskids eher nicht so viel zu tun haben. Die dort auf dem Gezi-Park hauptsächlich sind. Allerdings die traditionslinken Gruppen dann den Taksim-Platz, so habe ich das verstanden, mehrheitlich dominiert haben. Und ja, Gössl schüttelt den Kopf, das können wir ja gleich. Also ich gebe ja nur, versuche nur das so, was ja, über den Weg gelaufen ist. Ne? Und zwar dann sehr stark dominiert durch die ganzen Traditionsfahnen dieser traditionslinken Verbände. Was ich interessant fand und auch, ich habe auch Sachen gelesen, wo dann schon kritisiert worden ist von linken Intellektuellen, dass diese Traditionsgruppen, sozusagen Traditionslinken mit ihren alten, zum Teil stalinistischen Rezepten die Bewegung in ihrem Sinne wieder dominieren wollen. Und dann war ja noch besonders auffällig Fotos, die wir auch in den ersten Tagen erhalten haben, wo das Symbol der grauen Wölfe massenhaft dort auch mit vertreten war. Das ist ja erstmal von der Heterogenität her ein Ausgangspunkt, also, mit dem man dann vielleicht zu analytischen Punkten kommen konnte.
Ja, okay, sagen wir nochmal. Ich sag mal nochmal. Also von hier aus, also ich habe versucht, alles über Internet, über Facebook, dies und das, über Freunde und so weiter und so zu beobachten. Man kann den ganzen Bild wirklich schwer erfassen. Man kann das ganz grob machen. So, wer sind eigentlich, also man kann eine Linie ziehen vielleicht, also wer sind diejenigen, die irgendwie rebellieren? Und dann kann man die aufzählen. Und dann, der Rest ist ja sozusagen der, manche nennen ihn Diktator, also für mich ist er eine paternalistische, also ein Patriarch, das ist ein faschistoidischer Typ, er ist krank, er ist irgendwie unheilbar gesund. Also man hat erstmal mit einem Typ zu tun, also Typus von Menschen zu tun, also ich meine, ich glaube Putin ist ein bisschen vernünftig oder sowas, also weil da eine gewisse Rationalität, Klugheit, irgendwie etwas dahinter steckt. Bei Erdogan weiß man nicht, also zum einen ist das dieser Typ und dann gibt es diese Heterogenität. Kann man auch, aber man kann dieses Bild auch nicht genau fassen. Okay, versuche ich mal. Ausgehend von der Frage, von den anfänglichen Fragen, also was können die damit Linken anfangen oder können, sollen sie überhaupt damit anfangen? Ja, also ich, auf jeden Fall sollen sie damit was anfangen. Also wenn Emanzipation, ganz kurz gefasst, bedeutet Befreiung von Zwängen. Also Emanzipation als Befreiung von Zwängen, so ganz allgemein. Dann ist das eine emanzipatorische, auf jeden Fall. Also was Gezi Park, was die Akteure, soziale Akteure in Gezi Park, die auch bis zur Räumung dominiert haben, beziehungsweise da waren, das sind auf jeden Fall emanzipatorische Leute gewesen. Das sind tatsächlich auch Çapulcular und Marginale gewesen. Also Erdoğan hat nicht nur von Çapulcular gesprochen, sondern von Marginale. Çapulcular, ich habe in deutsche Zeitung gelesen, dass das als dahergelaufene übersetzt wurde. Oder Lumps, also Lumpenprolet. So, das ist aber nicht, das sind meistens Leute gewesen, also die Mehrheit ist Studenten, Studenten und Studentinnen, die ihre Doktor machen, Akademiker, also ziemlich belesene Leute, aber es sind also Homosexuelle, es sind Naturliebhaber, also tatsächlich für den Park da waren, es sind Kriegsdienstverweigerer da gewesen, es sind Studenten meistens da gewesen, also alles mögliche Leute, die zu den allgemein türkischen Normen auch nicht passen. Also solche Çapulcular und Marginale sind auch für die Sozialdemokraten, für CHP nicht eine Gruppe, auf die sie sich beziehen können oder sowas. Es ist viel mehr, die Nähe ist mehr zu der BDP, zu Sebahat Tuncel oder Sırrı Süreyya. Das sind Leute, also im Parlament meine ich jetzt, die Anliegen dieser Marginale, Homosexuelle, LGTBs, also mit den Homosexuellen meine ich, also Schwul, Lesben und Travestis oder Kriegsdienstverweigerer oder auch andere, das sind ihre Anliegen wurden im Parlament über diese Leute, Sabahat Tuncel und Sırrı Süreyya. So. Und jetzt gibt es natürlich auch einen Besuch. Es gab natürlich auch immer wieder, also so wie ich das verstanden wurde weitgehend von diesen Kreisen, von tatsächlich Çapulcular. Also mir fällt jetzt nicht alle Kreise ein, aber natürlich haben alle versucht. Alle versucht, also das ist, man sieht das auch hier, üblich, dass die linke Gruppierungen mit ihrer althergebrachten Art und Weise versuchen, irgendwie ja, davon was zu schneiden, sozusagen, wenn man das als einen Kuchen versteht. Auch andere Parteien. Aber das ist, soweit ich das verstanden habe, ist das nicht gelungen. Also wenn man das wie eine Flut vorstellt, sozusagen. Und Gezi Park ist auch eine Projektionsfläche gewesen. Also es kamen Leute von Atatürk Düşünce Derneği, also oder die Jugend, die zu den Perinçek-Leute gehören oder Ulusalcılar, also Ultranationalisten und so weiter mit ihrer Atatürk-Fahnen und so weiter. Jeder hat ein bisschen ihre Nische wahrscheinlich gefunden, so, weil da gemeinsame Abmachung mehr oder weniger war, kein Stress, so. Wir prügeln uns nicht jetzt hier gegenseitig, es wurde toleriert, geduldet und so weiter und so fort. Aber die haben es geschafft, sich nicht durch irgendwelche Gruppierungen bzw. von Parteien wie CHP und so weiter zu instrumentalisieren. Also das haben sie geschafft. Auch deshalb war das eine Projektionsfläche, denke ich mal, für die Leute. Ob die bei allen Punkten, also Taksim Dayanışma hat ja auch immer natürlich ihre eigene Erklärung gemacht und auch und die Prozedur, wie sie Politik machen und ihr Politikverständnis sozusagen. Das haben die alle Leute mitgekriegt, das ist also von unten, Basis, es wird diskutiert, die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und zwar von all den Marginalen, sage ich mal so, und dann wird das formuliert und so kommt das in die Öffentlichkeit. Ich denke, dass die Leute, die diese Gezipark als eine Projektionsfläche genommen hat, hat auch damit zu tun. Es hat mit ihren Sehnsüchten zu tun. Also wie man auch, also Menschen kommen selbst vor, sie sprechen irgendwie zusammen, man spricht von Kommune, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, also manche reden von Kommune, manche reden von, keine Ahnung, Kollektiv, also es scheint eine sehr starke Anziehungskraft für die Sehnsüchte der Menschen gehabt zu haben und haben immer noch. Meistens orientierten sich auch da, wenn sie einen Aufruf gemacht haben, da und da treffen wir uns da und da, also versuchen wir nochmal Taksim zu erobern, in Anführungsstrich. Auch immer noch, also heute habe ich gelesen, dass die Veranstaltungen in den verschiedensten Parken stattfindet. Das heißt, also ich habe jetzt meine Computer vor mir, Taksim Dayanışması ab 21 Uhr heute in Beşiktaş, Elmadas'ın 22 Viertel aufgezielt, in jedem Viertel sozusagen oder Stadtteil gibt es entweder einen Park oder eine öffentliche Arena. Da treffen die Leute sich. Also man kann sich jetzt vorstellen, dass Gezipark war ein zentraler Bezugspunkt, aber jetzt ein dezentraler. Also jetzt hat die türkische Regierung mit dezentralen Widerständen zu tun, beziehungsweise mit Leuten zu tun, die ich weiß nicht, was da sich da entwickelt wird. Weiter zu den Leuten, also die, deine Frage war ein bisschen mehr, also wie die Umgang mit den
die große Heterogenität der Bewegung.
Außer die AKP waren am Anfang alle irgendwie da. Auch die MHP'le. So.
Also auch die Faschisten.
Auch die Faschisten, genau. Aber das ist nicht durch eine direkte oder indirekte Aufruf von Devlet Bahçeli, das ist der Anführer sozusagen, sondern ja, irgendwie alle haben irgendwelche Sorgen und keine Ahnung, Frust. In den letzten 2-3 Jahren ist Erdogan mehr und mehr eine Diktator geworden. So. Das ist wie eine ziemlich autoritäre Vater, der versucht, eine Großfamilie unter einen Hut zu bringen, sozusagen, und wer irgendwie da nicht mitmacht, haut der auf die Schnauze. Das kennen ja die Leute.
Und wird anschließend als marginalisiert
gezeichnet. Ja, das sind die Begriffe. Also
wie hießen die?
Marginale.
Ja, da gab es dieses Wort, was er benutzt.
Ja. Ja, er sagte, es sind ein paar daher gekommene. So, also er meinte damit, dass Millionen, also Hunderttausende von Menschen, also Erdogans Begriffe sind für mich natürlich keine Maßstab, aber die Leute haben das lustigerweise, wir sind Çapulcular, es sind Lieder gemacht worden, Çapulcu-Lieder und Marginallieder und was weiß ich, also die haben so den Er hat immer wieder irgendwelche, jetzt sind die Terroristen. Also die haben nach der Römin gesagt, also wer denn versucht, Taksim wieder zu beanspruchen, sind alle Terroristen. Also man kann jetzt sagen, also alle, die sich irgendwie gegen AKP stellen, sind Terroristen. Also man kann nicht, ich meine, ihr habt ja auch im deutschen Fernsehen, es ist eine paranoide Typ, kann mit seinen Begrifflichen, aber wie die Leute damit umgehen, ist ziemlich witzig und lustig und so weiter. Also es macht Spaß zu beobachten, was für Witze sie dann auch produzieren.
Ich würde halt sagen, ich würde diese Zuschreibung so paranoid oder so, das würde ich alles weglassen oder weglassen wollen, ich selber.
Also
ich würde,
mir kommt das wie also eine paranoide Herrschaft
vor. Aber das ist ja sowas wie ein politischer Machtkampf, der dann bestimmte Verhaltensweisen hervorbringt. Und wenn also in einer bestimmten Phase einer solchen Auseinandersetzung dann Hunderttausende als Terroristen bezeichnet werden, dann ist das ein politischer Ausdruck oder Ausdruck einer politischen Situation. Ja? Wir wissen ja über die letzten 30, 40 Jahre, wie und wann der Begriff des Terroristen ins Feld geführt wird. In Deutschland gilt er bis heute nicht für NSU beispielsweise, für die Nazis, die mordenden Nazis. Ja? Das sind keine Terroristen. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss, der ehemalige Innenminister in Nordrhein-Westfalen fragt, wieso nennen Sie das Terroristen? Ja? Also und man weiß, wann das ins Feld geführt wird. Und ich fand das sehr kennzeichnend.
Es gibt ja Paragraphe. Es gibt ja Paragraphe. Der Unterschied ist ja, so. Es gibt Paragraphe.
Ja.
Also inzwischen werden hunderte, also hunderte von Leuten, es gibt auch eine Liste, wie viele verhaftet, wie viele verletzt, wie viele ermordet, wie viele schwer verletzt im Krankenhaus liegen und so weiter. Und diese viele Verhaftungen werden ja unter schon eine als Terroristen eingestuft und verhaftet. Mhm. So. Es gibt auch einen Paragraph, wer Terrorist und wer nicht Terrorist ist.
Ich wollte genau da.
Aber wenn du dann eine ganze ein Volk, nicht ganze, sondern außer seiner Anhängerschaft, alle potenziell als Terrorist stempelst, das ist, oder wenn du, oder die gehen ja noch weiter, die haben, glaube ich, ziemlich viel Angst, oder keine Ahnung, der zweite Mann von Erdogan, Bülent Arınç, hat gesagt, also, wir haben die Polizei eingesetzt, und die haben die also demokratischste Operationen gemacht, und die ganze Welt sieht, was für eine demokratische, also die bezeichnen das als einen demokratischen Umgang, verweisen auf die Okupi-Aktionen und Angriffe der Polizei auf wie heißt das nochmal, Wall Street oder keine Ahnung, also wenn die davon, dann ist das eine paranoide Vorstellung, weil alle irgendwie auch sehen. Was meine ich damit?
Aber Gürsel,
natürlich stecken politische Interessen, klar, aber...
Also einerseits wollte ich nochmal genau auf diese Zuschreibung des Terroristen. Also erst kommt ja die Zuschreibung als Marginale und in einer...
Çapulçular.
Dann in einer weiteren Phase der Eskalation, also des Machtkampfes, des ausgetragenen Machtkampfes, kommt der Begriff des Terroristen. Und zeitgleich beginnt das, was man gestern so kurz immer hören konnte, dass paramilitärische Polizeieinheiten einige hundert Leute aus ihren Wohnungen geholt haben. Ja? Also, und das wiederum erinnert ja schon an etwas, was man von früheren Jahren aus der Türkei kannte, nämlich... Für mich war der große Unterschied zunächst bei dieser Bewegung zu staunen darüber, dass die Leute nicht zu Hunderten zusammengeschossen worden sind. Weil aus den 70er Jahren kenne ich das aus der Türkei, dass das geschehen ist. Und dann gab es einen Militärputsch anschließend. Und dann waren viele Leute tot und viele Leute in den Gefängnissen und manche auch verschwunden. Und das war für mich ein erstaunlicher Unterschied. Also da habe ich wirklich gestaunt. Als dann jetzt die Nachricht kam, dass mit dem Begriff des Terroristen diese Hausdurchsuchungen stattfinden und paramilitärische Polizei die Leute aus den Wohnungen holt, da habe ich mich gefragt, ob dann doch diese Zeit zurückkehrt. Also, und das war ja die Zeit, in der Regierung und Militär eins waren und auch vollkommen willkürlich, losgelöst von jeglicher Kontrolle und von jeglichem Gesetz gehandelt haben.
Ja, also Vergleiche, es gab ja damals Verhältnisse und dann hat einfach die Militärs geputscht, so. Diese Paramilitärs, also du sprichst wahrscheinlich von den jetzigen Verhaftungswellen, aber diese also es gab ja auch andere Paramilitärs in der ersten Woche vor allem. Also es ist so, dass man heutzutage wirklich nicht mehr, es gibt überall irgendwelche Handys und die Leute dokumentieren und so weiter. Man hat wirklich Paramilitärs gesehen, also so mysteriöse Typen, wer sind die überhaupt? Die sind mit ihren Stöcken, Messern und so weiter. Die haben sogar Proteste alle einfach in die Falle gelockt. Ein Beispiel von Izmir. Die Leute protestieren. An der Spitze ist eine Gruppe, die sagen, komm, jetzt greifen wir die Polizei an. Und dann alle laufen mit. Und dann plötzlich merken die tatsächliche Proteste, dass diese Leute an der Spitze nicht mehr da sind. Und weil es auch Gas gibt, man sieht das nicht. Die sind schon im Hintergrund von der Polizei und kommen mit der Polizei und prügeln die. Also paramilitärische oder irgendwelche suspekte Typen, die gab es ja schon am Anfang. Und die gibt es auch, diese massenweise Verhaftung, das kann man natürlich nicht vergleichen, wie es in den Putschzeiten gewesen ist. Das kann man nicht. Aber ich weiß nicht, ob, ja, das wäre natürlich die Katastrophe sozusagen, wenn das, ich glaube nicht, dass es einen Militärputsch und so weiter geben wird, weil es scheint der Fall zu sein, dass der es scheint der Fall zu sein, dass Erdogan auch die Militär unter seine Hut hat. 2001 hat er sich ja die Führung sozusagen, also auch mit dem Generalstab. Ein Teil wurde im Gefängnis gesteckt und der Rest hat sich zurückgezogen, sich gekündigt sozusagen, selbst gekündigt. Und es blieb nur ein Typ und der wurde dann Generalstab. So, das ist. Es wurden außer Polizei jetzt auch die Gendarmerie eingesetzt und da sind auch ganz interessante Sachen passiert, also nebenbei. Es waren ja diese Atatürk-Soldaten, die schrien, wir sind Atatürk-Soldaten und so weiter und so fort. Und die auch so die Soldaten gegen die Polizei wünschten, einen Putsch wünschten. Und am Sonntag war wieder eine sehr dramatische, wo Claudia Roth und die Delegation aus Hamburg auch da waren, in diesem Hotel, Divan-Hotel. Da kam zum ersten Mal die Gendarmerie, also mit blauer Dings. Und blaue die was? Leute...
Blaue was?
Thomas. Ja, die Bekämpfung, Volksbekämpfungsgeräte, Thomas. Ja, Wasserwerfer.
Ach so, alles klar, ja.
So. Als die kamen, sagten die, ja, MBÜK-Asker, also die besten Soldaten sind unsere, oder die größten Soldaten unsere, so. Es gab ja Leute, die die ganze Zeit die Militär sozusagen gerufen haben, sie sollen gegen die Polizei und so weiter, auch Putsch gewünscht haben. Ja. Jedenfalls kamen
Rechte,
die...
Ne? Das waren Rechte, oder?
Nationalistische. Das sind GHPler, das sind Sozialdemokraten, richtig. Rechte, also richtig. Ganz normale Nationalisten.
Kemalisten,
so. Und ja, die rufen also mit Sympathie kund und die spritzen Wasser auf genau diese Leute. So. Also das ist, glaube ich, ein gutes Ereignis, sage ich mal so, dass die endlich mal verstehen, dass die Militär, also dass das, was sie sich vorstellen, dass nochmal irgendeine kemalistische Militärkaste gibt, die irgendwann mal gegen die Konservativen putschen werden und so weiter. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also das hofft auch niemand.
Um das nochmal, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also es gab dieses Hotel, da war in diesem Hotel, das konnte man ja hier über alle Tagesschau-Bildschirme sehen, Claudia Roth, fast erschossen, war dann als Heldin des Widerstands in der Türkei unterwegs. Und ich mache mich darüber wirklich
lustig. Haben Sie so rüber?
Ja.
Echt?
Ja. Ich mache mich darüber wirklich lustig, weil ich das empörend finde. Es kann ja vielleicht sein, dass es den Menschen dort geholfen hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn deutsche Politiker, die ja im Übrigen auf ihren Raketen nach Jugoslawien geritten sind, gerade die Grünen Politiker im Jugoslawienkrieg, wenn die irgendwo im Ausland unterwegs sind und irgendeine Bewegung unterstützen und sich dabei dann noch als Opfer präsentieren, dann ist ein ganz großes Alarmzeichen gesetzt.
An diesem Abend waren sie tatsächlich Opfer. Also
ja, ist doch wunderbar, so gehört sich das.
nee, das war wirklich so, nachdem Gezi Park sozusagen geräumt und Taksimplatz völlig geräumt war und wo die Paramilitärs und auch von der Gendarmerie wo der Staatsmacht sozusagen den ganzen Platz wieder erobert hatte. Es gab ja nur die Orte sozusagen, also die vor allem die Gezi Park Bewohnerinnen sind auch in die Hotels geflüchtet. Und diese Hotel gehört, es war ja nicht nur Divan Hotel, aber in Divan Hotel spielte viele Dramas ab. Man konnte live auch sehen, es gab Live-Schaltungen von türkischer Fernsehen, waren auch live und so weiter. Auch die Delegation aus Hamburg war da, und aber auch also Gezi Park Bewohner und Bewohnerinnen haben den dort Zuflucht gefunden und in anderen Hotels auch. Die sind einfach direkt in den Hotels gegangen. Also das ist unmögliche Sachen, was sie getrieben haben. Die Hotels gehören zu der Großbourgeoisie, der kemalistische Seite, sage ich mal so. Das gehört zu der Kotsch. Da hat man auch gesehen, also so. Aber es war tatsächlich unmögliche Sachen. Ich meine, das hat auch die deutsche Öffentlichkeit zum Teil mitgekriegt. Aber die Bullen sind einfach mit ihren Gas, die haben ihre Gas in den Hotels. Ich meine, wie soll man das hier vorstellen? Stellt dir vor, es gibt Demonstranten, also Demonstranten fliehen in einem Hotel in Hamburg, weil ein Hotel also menschlich reagiert oder so. So, weil die deutsche Polizei, also Hamburger Polizei, die Leute mit Gas bombardiert, also mit dem Gas, die man auch zum ersten Mal, die juckt und brennt und so weiter und so fort. Und das hat Claudia Roth erlebt, live, im Hotel. Und das haben die anderen Delegierte erlebt. Also, da, ja, dass sie sich dann als Heldin dann präsentierte, das weiß ich natürlich nicht. Aber es hat natürlich damit zu tun, wahrscheinlich, also es Wahlkampfphase kam ja und ich meine, was für eine heuchlerische Politik die Grünen in Bezug auf Waffenexporte und alles Mögliche, das weiß ja jeder, und wenn jemand dann sich dann als dahin geht und als Heldin darstellt und so weiter, das ist
Gürsel, ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Einmal dieses Bild mit den Hotels. Das haben wir doch auch schon öfter erlebt in Hamburg. Also das müssen wir...
Gas?
Mit Pfeffersgas, ja, in die Kneipen rein. Jolly Rogers, bis in den Keller rein. Das ganze Haus mit Pfeffergas in den tiefsten Katakomben, sodass die Leute nicht mehr flüchten konnten, stundenlang dort in dem Pfeffer lagen. Oder bei Riots am Schulterblatt. Also das haben wir alles hier.
Tonnenweise Gas. Das sind tonnenweise Pfeffergas. Ja,
ich will
und
das auch.
Andere weißt, Sachen
ich will das, was die Polizei da in Istanbul macht, in gar keiner Weise jetzt beschönigen.
Eben,
also ich will nur versuchen, nochmal die Relation klar zu kriegen, dass dort die unterschiedlichsten Interessen auch eine Rolle spielen in den medialen Präsentationen dann und so. Und immer mit Verweis darauf, Du hast ja da was Wichtiges gesagt. Offenbar standen zwischen dem Hotel und der Polizei auch nochmal diese kemalistischen Jungtürken.
Die Leute gingen und...
Haben das Militär gefordert.
Die Militär war ja die Gendarmerie. Als Gendarmerie gehört übrigens auch zu,
zum
Innenministerium. Nein, ja. Zu Innenministerium. Ja. Es sind zwar Soldaten, aber es ist für die Aufstandsbekämpfung. Also genau. Es sind noch nicht die dem Generalstab unterstehende Militärs gewesen.
Ja, okay. So. Aber ich habe soweit verstanden, dass die über das über die Wasserwerfer und über das Gas auch eingedeckt worden sind.
Ja, natürlich, ja.
Bei ihrer Forderung des Einsatzes von Militär. Das ist doch eine unglaublich interessante Begebenheit in diesem
Prozess. Also ich finde das interessant. Ich fand ehrlich gesagt, habe ich gesagt, gut, dass sie vielleicht mal diese Erfahrung haben, weil ein Teil der Leute natürlich auch eine paranoide Vorstellung haben. Also nicht nur Erdogan ist paranoid, sondern auch ein Teil der Kemalisten sozusagen, die immer noch irgendwie davon ausgehen, dass irgendwann mal Militär kommen wird und die...
Und sie befreien wird?
Ja, genau, so.
Die haben und das sind aber doch die Kräfte... Also,
es sind Kräfte die gewesen, die eine Umkehrung machen möchten. So, zu alten Verhältnissen.
Ja.
So alten Verhältnissen, wo eine Oligarchie von zivilistisch-bürokratischen und militärischen Kaste sozusagen das Land dominiert. Ja. Das sind natürlich die alte Elite, also die können nicht ab, dass natürlich jetzt eine neue sogenannte anatolische Tiger, also mit ihrer Imam-Polizisten, also es gibt ja auch eine andere Figur, Gülen. Die Polizei also die Polizeiapparat beziehungsweise auch Militär inzwischen ist ja von einer Strömung, von einer Bewegung unterwandert, schon lange. Das ist oder auch die Justiz und so weiter. Also der Erdogan beziehungsweise die AKP hat alles mögliche staatliche Institutionen unter Kontrolle, auch das Militär. So. Das war ja der letzte Machtkampfschlacht, also im Zusammenhang der Ergenekon-Prozess sozusagen. Viele Militärs sind ja im Gefängnis. Und wenn die Kemalisten, vielleicht auch Meher Pele, keine Ahnung, fordern, dass die Militär irgendwie gegen also auf die Straße jetzt kommen, also die haben mit sexistischen Parolen auch Sachen geäußert, so unsere Militär wird eure Polizei ficken oder so. Also es sind so ganz verbale Slogan dieser Leute gewesen. Und ich hoffe, dass sie endlich mal gecheckt haben, dass es von der Militär keine... die haben ja angekündigt, also die Militär hat bisher noch offiziell nichts gesagt. Mischt sich nicht mehr wie damals, also zu politischen Ereignissen. Aber die werden, also die müssen so. Ich hoffe, dass die wenigstens ein bisschen verstanden haben. Ich denke, die Dynamik zeigt auch, dass sie auch verstehen müssen. So. Es kommen Sachen im Vorschein, was die Leute vielleicht mal keine richtige Vorstellung beziehungsweise in ihrer Fantasie gelebt haben, aber oder beziehungsweise die Fahnenfrage. So, Fahnen, Atatürk, dies, das und so weiter. Die Fahnen sind auch von Erdogan schon längst vereinnahmt. Ich meine, ihr habt ja auch die Demonstration beziehungsweise Kundgebung in Ankara, Istanbul gesehen. Also die haben mit keinen, es ist ja absurd, dass man mit Fahnen gegen, okay, die machen, die haben auch noch Atatürk-Fahnen, so Atatürk drauf, aber im Grunde genommen, also muss man all diese Symbole sozusagen, wenn man sich gegen den Staat, gegen Erdogan richtet, beiseite legen, aber es gibt Leute, die wirklich in Fantasien, paranoide Verhältnissen leben.
Ich wollte nochmal darauf hinweisen, wenn diese Kräfte ja da zwischen das Hotel und die Wasserwerfer geraten sind, ne? Dahinter dann hinter diesen Kräften, ich stelle mir das ja gerade so bildlich vor, Claudia Roth und ihr Kommando in dem Hotel saßen.
Du packst an, Claudia, da, die Arme, die hat das bekommen, Mann.
Die drückt im Zweifelsfall auf den roten Knopf und das haben wir erlebt im Jugoslawienkrieg.
Ja, und die...
die Leute, ja, die dort das Militär gegen Erdogan fordern, also kemalistische im weitesten Sinne, die sind ja auch nochmal heterogen, sehr heterogen zusammengesetzt. Alle mit Bezug auf Atatürk, den Staatsgründer, und national und nationalistisch eingestellt gegen alles, was irgendwie anders ist. Und also soweit ist mein Verständnis davon. Ne? Keine Ahnung, liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall gehören auch die Faschisten, die Grauen Wölfe, zu dieser Koalition. Und es gehören auch linke Gruppen zu dieser Koalition, die als Koalition so nicht existiert, aber in zum Beispiel dieser Forderung oder in dem auch nur gegen Erdogan sein, zumindest eine gemeinsame Basis haben.
Ja, also ich weiß nicht, welche Vielfalt noch da gibt's, aber es spiegelte sich auch hier, sage ich mal so. Es spiegelte sich auch hier, diese Koalition, zum Beispiel, wenn man von Hamburg ausgeht, da sind GHPler, und so wie ich das verstanden habe, sind die, also GHPler nennen sich immer noch links und so weiter, aber die sind zum Teil wie, also nationalsozialistisch zum Teil. So. Und dann gibt es die türkische Türkei gegen Schnellbilie, das sind die eine üble Sorte von Alt-Linken, die kommen auch von linker Tradition oder die nennen sich links, aber die haben tatsächlich nationalsozialistische Vorstellungen. Das sind die Perinçek-Flügel. Der Perinçek, der ist jetzt im Knast auch im Zusammenhang der Ergenekon-Prozess. Und dann, wer war noch da in dieser Koalition? Und die, es gibt in jedem Stadt oder in, keine Ahnung, in Istanbul wahrscheinlich viel mehr, Atatürk Düşünce Derneği, Leute, die Gedankengut Atatürks sozusagen, Verein oder Gedankengut, Verein für Atatürks Gedankengut und so weiter. Oder die MHP'le sind ja mit ihren Slogans, also mit ihren Symbolen nicht direkt dabei. Die sind unter der MHP. Auf der Straße werden sie wahrscheinlich zusammen gemeinsam vorgehen, aber es sind vor allem diese Linke, von denen du erzählt hast, also übrigens für die Linke, also für mich sind sie keine Linke, das sind Teil Nationalsozialisten, ganz einfach. Also diese eine Flügel, die du Linke vielleicht mal bezeichnet, die haben genauso eine Vorstellung über die Kurden, wie die Antisemiten über die Juden haben. Also sie sind zum Beispiel, Kurden sind Krebsgeschwür, die von Ahmet, von Diyarbakir angefangen haben, also die ganze Türkei also zu entfremden. Das sind Leute, die Atatürks Bilder und auch versuchen, Deniz Gezmiş zum Beispiel zu vereinnahmen. Also Deniz Gezmiş ist eine der also Respektpersonen für die Linke. Erhängt wurde, 68er Studentenbewegung, beziehungsweise er ist einer der wichtigsten Anführer dieser Studentenbewegung gewesen. Den vereinnahmen sie, versuchen sie auch und so weiter. Aber jeder weiß, was für Gestalten diese Leute sind. Also von Linken und so weiter. Übel ist natürlich, dass, also für mich, meine Kritik ist in erster Linie an die Kreise, alevitischen Kreise, die spiegelt sich auch, die immer noch die sind auch nicht homogen, also es sind auch völlig verschiedene Strömungen unter Aleviten, aber es gibt welche, die auch mit diesen Kreisen verkehren, beziehungsweise auch gemeinsame Sache, auch hier in Hamburg. Das ist das, was mich am meisten ärgert, sage ich mal so, wenn es um diese Kreise geht. Aber diese Kreise, es fällt mehr und mehr die Maske von allen Leuten sozusagen, also auch ihre Maske fällt oder beziehungsweise ihre Perspektive oder sie versuchen natürlich da Fuß zu fassen. Die Gezi-Leute haben diese Leute verjagt, sage ich mal. Also verpisst euch, also wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Es gab vielleicht einen einzelnen Fähnchen und so weiter, aber sowohl die GHP-Leute als auch diese Pirinczek-Flügel oder solche Ultranationalisten, Rassisten, die haben da kaum Platz gehabt. Also vielleicht sind sie mit ihren Fähnchen vorbeigelaufen oder sowas, sie hatten aber kein richtige Zelten oder so.
Ja, aber es ist ja eine wichtige Information, weil, wie gesagt, am Anfang waren da ganz schön viele Zeichen von grauen Wölfen zu sehen.
Ja, in den westlichen Städten, in Izmir, also in den Anfängen dominierten sie wirklich die Straße, beziehungsweise auch die Straßenschlachten mit der Polizei. In den westlichen Städten, wo sie... es ist, also westliche Städte ist auch so ein bisschen wie eine Gürtel oder irgendwie sowas, wo mehr GHP, also noch stark ist. Und da gab es...
Am Mittelmeer mehr gelegen, oder? Hm? Am Mittelmeer, oder?
Am Mittelmeer, also ja. EG und so weiter. Ja. Da hat man natürlich ihre Dominanzstärke und so weiter gesehen, aber ich hoffe, dass die Leute auch diese... ja, dass wenigstens ihre Anhänger diesen ganzen paradoxen einmal die Erwartung, die haben ja nichts zu bieten. Also man muss einfach mal sagen, dass zwischen AKP und GHP, also da, ich sehe da keinen Unterschied. Also im Vergleich zu denen, warum die Kurden nach sich ein bisschen zurückziehen oder sowas. Es gibt's, natürlich sind das nicht irgendwie, weil Erdogan was gegeben hat, was wie der Taxifahrer am Anfang erzählt hat oder sowas. Nein, das sind Errungenschaften, das sind erkämpfte Errungenschaften. Ohne die kurdische Bewegung, ohne ihren Widerstand sozusagen. Jetzt es gibt sogenannte Friedensprozess und so weiter. Und das ist übrigens auch mehr oder weniger einseitig. Also wir machen das. Wir machen, was wir richtig halten, sagt die kurdische Bewegung. Es gibt keine Protokolle, oder, die wir sehen können. Dieser Widerstand oder dieser explosartige Widerstand oder Rios, wie auch immer, hätte es nicht gegeben ohne den Widerstand der Kurden. Also Das ist für mich, weil davor, solange die Guerilla mit den türkischen Soldaten sozusagen gekämpft hatte, konnte Erdogan ja auch alle hinter sich scharen. Darüber gab es ja kaum irgendwelche Widersprüche. Also auf die Kurden durfte man ja hauen. Und zwar auf übelste Weise. Also wenn manche Kurden auch heutzutage, also wenn sie mit den Linken diskutieren, also ich diskutiere auch und wünsche mir natürlich, dass die dynamischste Kraft sozusagen auf die Straße geht. Aber wenn die sagen, also was habt ihr denn gemacht, als wir 30 Jahre lang unbekümmert von euch irgendwie alles mögliche Prügel bekommen haben? Also es ist das, was wenn du das vergleichst mit dem, was die Bevölkerung jetzt im Westen, also in Istanbul, Ankara, da und dort leben und in Kurdistan erlebt wurde. Das ist nichts. Erstmal noch nichts. Gar nichts. Sozusagen. Und insofern ist auch die kritische Reflexion in Bezug auf die Vergangenheit sozusagen und die Kritik der Linken auf die Kurden ist nicht so sehr berechtigt. Ja, ich habe jetzt...
Okay, dann haben wir noch... Wir haben bestimmt schon mal ganz viel, ne? An Informationen hier zusammentragen können.
Ich wollte mal kurz zu den Verhältnissen hier in Hamburg was sagen.
Ja, nur zu.
Also, ich weiß nicht, was war das von FAZ über Gezi Park, was ihr am Anfang gelesen habt und
ja.
So weiter?
Ja.
Also, zu spät, aber es war eine gute Reaktion, dieser Gezi Park von Club, wie heißt das nochmal?
Ach, die Geschichte machst du jetzt. Hier, Park Fiction.
Genau. Und ich glaube,
nicht das war Pulp Fiction, Park Fiction.
Park Fiction, ja, ich war gestern, war gut. Das andere ist, also von der Deutsche Linke oder so, gab es gar keine Reaktion. Also viele waren auf der Straße, Tausende waren auf der Straße in Hamburg. Und auch diese Trennung gab es. Gleich, es wurde sichtbar, dass diese Trennung, also die Koalition der Nationalisten, Kemalisten und so weiter und die Koalition der Linken,
ja,
türkisch-kurdische Linken, die haben sich mehr oder weniger getrennt,
ja,
gegen unterschiedliche Wege. Es gibt immer noch Diskussionen, ob man und so weiter. Ich finde es gut, dass es endlich mal ein Verhalten gegeben hat. Sonntag war das, glaube ich.
Sonntagabend.
Und wünsche, dass es mehr Interesse und mehr praktische Solidarität sozusagen gibt. Und zwar nicht, ich muss erstmal das Richtige finden, meine Bezugspunkt, Analyse, dies und das. Also es ist wirklich eine offene Prozess, sage ich mal so. Das Wichtigste ist, dass die Leute ihre Angst überwunden haben. Also wenn man von Revolution spricht, dann kann man von dieser Revolution sprechen. Also es ist, die Dämme der Angst ist sozusagen mehr oder weniger gebrochen und die Leute trauen sich, auf die Straße zu gehen, und das ist
ja
wunderbar, wie das...
Das finde ich auch. Ja. Ich finde aber eben auch sehr wohl, dass man sich auf jeden Fall sehr genau angucken muss, mit wem und für was man sich solidarisiert. Und insofern kann ich sehr wohl A verstehen, wenn das einen Moment dauert, bis hier auch Solidaritätsaktionen stattfinden. Und B, finde ich, fangen sie schon wieder ganz falsch an, wenn Park Fiction dann sagt, wir sind alle Gezi-Park, ja? Das ist totaler Quatsch, weil das ist sowas wie die Forderung, dass man sie auch mit Tränengas einnebeln und zusammenschlagen möge, sondern die Forderung, und es ist auch total vermessen, ja? Das sind hier im Moment jedenfalls nicht die Verhältnisse, wie die Menschen in Istanbul zu erleben haben.
Na, ich weiß nicht, haben Sie gesagt, wir sind Gezi-Park? Oder ich habe das als eine Geste verstanden, sozusagen. Gezi-Park war ja geräumt. Mhm. Also da wird das, glaube ich, eher nicht mehr wieder Zelte da gebaut oder sowas. Übrigens, die AKP hat neue Bäume und fünftausende Blumen da jetzt gebracht. Ja, es ist also, sie sind ja die besten Umwelt- und Naturschützer und Naturliebhaber. Ja. So präsentieren sie sich. Ich fand es als eine gute Geste, sage ich mal so.
Aber die Losung ist falsch.
Es war so ein Grußwort. Ja. Aber die Losung ist falsch. Wenn die sagen, wir sind Gezi, das ist natürlich Quatsch. Ich meine, nein, also wir sind Gezi. Wer hat denn gesagt, wir sind Gezi? Die haben einfach diesen Park so umbenannt. Ich bin auch kein Gezi, also.
Okay, wir müssen Schluss machen. Die Nachfolgesendung ist am Start. Grissel, vielen Dank, ja, für das offene, direkte und die Möglichkeit, darüber dann hier für uns in Hamburg auch nochmal eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen zu kriegen und vielleicht auch darüber auch Positionen. Ne?
Gerne.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. War sehr interessant.